Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 103. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: Bauleistungen. Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. Schenkungssteuer bei verdeckten Gewinnausschüttungen, für den BFH kein Thema. Fremdwährungsgeschäfte. Anerkennung von Verlusten aus privaten Veräußerungsgeschäften. Erbringt ein Unternehmer Bauleistungen an einen anderen Unternehmer, der seinerseits Bauleistungen erbringt, so ist das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren gemäß der einschlägigen Regelungen im Umsatzsteuergesetz anzuwenden. Der Bundesfinanzhof hat diese Vorschrift in einem Urteil vom 22. August 2013 ausgelegt und die bisherige Auffassung der Finanzverwaltung in mehreren Punkten verworfen. Mit Schreiben vom 5. Februar 2014 hat das Bundesministerium der Finanzen auf dieses Urteil reagiert. Um welche Punkte der bisherigen Verwaltungsauffassung ging es?
Die Verwaltungsauffassung sah bislang unter anderem vor, dass die Steuerschuld für Bauleistungen dann vom leistenden Unternehmer auf den Leistungsempfänger überging, wenn letzterer seinerseits nachhaltig Bauleistungen erbrachte. Das wiederum sollte dann der Fall sein, wenn der Leistungsempfänger, vereinfacht ausgedrückt, im vorangegangenen Kalenderjahr mehr als 10% seines Weltumsatzes durch Bauleistungen erzielt hatte. Von nachhaltig erbrachten Bauleistungen seines Leistungsempfängers durfte der leistende Unternehmer ferner dann ausgehen, wenn dieser ihm ausdrücklich für umsatzsteuerliche Zwecke eine Freistellungsbescheinigung gemäß den einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz vorlegte, die bei der Leistungserbringung gültig war.
Der BFH hat gegen das Weltumsatzkriterium eingewendet, dass es dem Leistenden nicht möglich sei, zuverlässig zu beurteilen, ob er oder der Leistungsempfänger Steuerschuldner für die erbrachte Leistung sei. Reagierte das Bundesministerium der Finanzen darauf?
Das BMF hat die Auslegung des BFH übernommen. Demnach gilt, die Steuerschuld für eine Bauleistung geht dann auf den Leistungsempfänger über, wenn dieser Unternehmer ist und die empfangenen Leistungen seinerseits dazu verwendet, Bauleistungen zu erbringen. Dies könne der leistende Unternehmer mit allen geeigneten Belegen und Beweismitteln nachweisen. Dabei kommt der erwähnten Freistellungsbescheinigung nach dem Einkommensteuergesetz, die ausdrücklich für umsatzsteuerliche Zwecke vorgelegt wird, nur noch Indizfunktion im Rahmen der Beweisführung zu. Auf den Anteil an den Ausgangsumsätzen des Leistungsempfängers kommt es dem BMF-Schreiben zufolge nicht mehr an.
Werden in Verwaltungsgebäuden von Unternehmern, deren Tätigkeit darin besteht, Bauleistungen zu erbringen, Gegenstände wie etwa Heizungen eingebaut, kommt es folglich nicht mehr zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft, weil die Bauleistung in solchen Fällen nicht ihrerseits in einen entsprechenden Ausgangsumsatz des Leistungsempfängers eingeht. Welche Bauleistungen wären nach dieser Begründung noch betroffen?
Bei konsequenter Anwendung der neuen Auslegung sollte dies nicht nur, wie im BMF-Schreiben angegeben, für Betriebsgebäude, sondern erst recht, zum Beispiel für Einbauten in das Privatgebäude eines Bauunternehmers gelten. Ein Übergang der Steuerschuldnerschaft bei an den nicht unternehmerischen Bereich erbrachten Bauleistungen sollte daher nur noch ausnahmsweise möglich sein. Allerdings hat der BFH Zweifel angedeutet, ob ein Übergang der Steuerschuldnerschaft in solchen Fällen überhaupt erfolgen kann.
Das BMF-Schreiben stellt bei Bauleistungen an Organschaften auf den Unternehmensteil ab, an den die Bauleistung erbracht wird. Was bedeutet das?
Das kann so gelesen werden, dass es auf den Gebrauch ankommt, den dieser Unternehmensteil von der empfangenen Bauleistung macht. Möglicherweise genügt es aber, wenn der Unternehmensteil seinerseits eine Bauleistung an einen anderen Unternehmensteil erbringt, auch wenn die Bauleistung als Innenleistung nicht steuerbar sein mag. Das entspräche auch eher der Intention des BFH. Nach der Meinung des Gerichts gewährleistet die Auslegung nach der Verwendung der bauwerksbezogenen Leistung durch den Leistungsempfänger auf der jeweiligen Baustelle noch am ehesten eine rechtssichere Beurteilung. Dem leistenden Unternehmer sollten dann wohl auch Nachforschungen erspart bleiben, ob zwischen seinem Leistungsempfänger und dessen Leistungsempfänger eine umsatzsteuerliche Organschaft besteht.
Für zahlreiche Tatbestände des § 13b im Umsatzsteuergesetz sieht eine Vereinfachungsregelung im Umsatzsteueranwendungserlass vor, dass unter gewissen weiteren Voraussetzungen das Reverse-Charge-Verfahren auch dann angewandt werden kann, wenn die Voraussetzungen fraglich waren oder sich später herausstellte, dass sie nicht vorlagen. In seinem Urteil hatte der Bundesfinanzhof die Vereinfachungsregelung aber verworfen, weil das Gesetz den Übergang der Steuerschuldnerschaft zur Sicherung des Steueranspruchs nicht zur Disposition der Vertragsparteien stelle. Wie reagierte das Bundesministerium der Finanzen hierauf?
Nach dem BMF-Schreiben soll die Regelung nicht mehr für Bauleistungen anwendbar sein. Für die anderen Tatbestände erhält das Schreiben die Vereinfachungsregelungen aber zunächst aufrecht. Da freilich die Bedenken des Bundesfinanzhofs allgemeiner Natur sind, bleibt abzuwarten, ob die Vereinfachungsregelung für die anderen Tatbestände auf Dauer aufrechterhalten werden kann. Das Schreiben ist nun vorerst auf Umsätze anzuwenden, die ab dem Tag nach seiner Veröffentlichung im Bundessteuerblatt ausgeführt werden. Das zeitgleich zur Veröffentlichung vorgesehene BFH-Urteil ist in allen noch offenen Fällen anzuwenden. Ob für Unternehmer, die bisher gegenüber den Bauträgern ohne Umsatzsteuer abgerechnet haben, für zurückliegende Zeiträume der gesetzliche Vertrauensschutz greift, wird zurzeit noch von der Finanzverwaltung erörtert.
Worauf müssen Unternehmen nun achten? Auf welche gängigen Fälle wirkt sich die neue Rechtslage aus?
Die Antwort darauf gibt Rechtsanwalt und Steuerberater Martin Diemer von PwC Stuttgart.
Ein Hauptanwendungsfall für die neue Rechtslage sind Leistungen an Bauträger, die ihr eigenes Grundstück bebauen und dieses dann mit dem aufstehenden Gebäude an einen Abnehmer verkaufen. Das BMF hat die Regelung gestrichen, wonach ein Bauträger regelmäßig eine Bauleistung erbringe, wenn der Vertrag mit dem Kunden bereits zu einem Zeitpunkt abgeschlossen wird, in dem der Kunde noch Einfluss auf die Ausführung oder Baugestaltung nehmen kann. In einem solchen Fall liegt nur noch eine Lieferung des Grundstücks vor, mit der Folge, dass an den Bauträger erbrachte Bauleistungen nicht dem Reverse-Charge-Verfahren unterfallen.
Mit einem vielbeachteten Urteil vom 31. Januar 2013 hat der Bundesfinanzhof der doppelten Besteuerung von verdeckten Gewinnausschüttungen, kurz VGA, mit Ertragssteuern und Schenkungssteuer eine klare Absage erteilt. Auch weiterhin wird eine VGA ausschließlich der Ertragsbesteuerung unterworfen. Nicht nur aufgrund des hierzu ergangenen Nichtanwendungserlasses der Finanzverwaltung bleibt das Problem jedoch aktuell. Wie stellt sich die Rechtslage dar?
Sowohl offene wie auch verdeckte Gewinnausschüttungen sind bereits tatbestandlich keine freigiebigen Zuwendungen im Sinne des Erbschaftssteuergesetzes. Sie sind lediglich für Zwecke der Einkommen, Körperschaft bzw. Gewerbesteuer zu berücksichtigen. So urteilte der BFH mit seinem Urteil zu der Frage, ob der Verkauf einer wertverminderten Forderung mit Besserungsabrede von einer Kapitalgesellschaft an deren Gesellschafter der Schenkungssteuer unterliegt.
Welche Gründe gaben die obersten Finanzrichter für ihre Entscheidung an?
Der BFH argumentierte damit, dass eine verdeckte Gewinnausschüttung steuerlich wie eine offene Gewinnausschüttung behandelt werde. Dies bedeutet, dass der Empfänger diese als Betriebs- oder Dividendeneinnahme zu besteuern habe und gleichzeitig der für offene Gewinnausschüttungen zur Verfügung stehende Gewinn der vorteilsgewährenden Gesellschaft gemindert werde. Nach Ansicht der Richter des BFH beruhen diese Ausschüttungen, wie auch andere Kapitalrückzahlungen, auf dem Gesellschaftsverhältnis und werden daher konkret aufgrund des Beteiligungsverhältnisses des Empfängers an der Gesellschaft geleistet. Hingegen setzt eine schenkungssteuerpflichtige freigebige Zuwendung den Willen zur unentgeltlichen Zuwendung einer Leistung voraus. Dieser soll jedoch gerade im Hinblick auf die Gesellschaftereigenschaft des Empfängers einer VGA nicht anzunehmen sein. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu beachten, dass die Finanzverwaltung das Urteil aufgrund eines inzwischen ergangenen Nichtanwendungserlasses über den entschiedenen Einzelfall hinaus nicht anwenden wird.
Kann man dennoch ein Fazit ziehen und einen Ausblick wagen?
Der BfH hat mit seinem Urteil die Schenkungssteuerpflicht von verdeckten Gewinnausschüttungen klar abgelehnt. Auch wenn die Finanzverwaltung mit einem Nichtanwendungserlass reagiert hat, sollte das Urteil bei möglichen Rechtsstreitigkeiten mit dem Fiskus in vergleichbaren Fällen als Argumentationsgrundlage angeführt werden. Allerdings deckt das Urteil des BfH nicht alle denkbaren Sachverhaltsvarianten ab, in welchen eine doppelte Erfassung eines Sachverhalts mit Ertrag- und Schenkungssteuern denkbar wäre, etwa die unentgeltliche zeitweilige Überlassung einer Kapitalsumme zwischen natürlichen Personen. Insbesondere vor dem Hintergrund der noch relativ neuen Regelungen zu Leistungen in das Vermögen von Kapitalgesellschaften sollte das Thema weiterhin nicht aus den Augen verloren werden.
Mit der Entgegennahme eines Fremdwährungsguthabens als Gegenleistung für die Veräußerung von Wertpapieren werden, nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs, beide Wirtschaftsgüter getauscht. Wie ist das zu verstehen?
Das bedeutet, die Wertpapiere werden veräußert und das Fremdwährungsguthaben angeschafft. Im entschiedenen Fall war streitig, in welcher Höhe bei der Klägerin, einer vermögensverwaltenden Gesellschaft bürgerlichen Rechts, im Veranlagungszeitraum 1999 ein Verlust aus der Veräußerung von im Jahr 1998 angeschaffter Fremdwährung zu berücksichtigen ist.
Wie sah die Lösung in dieser Frage aus?
Zur Berechnung des Auflösungsgewinns aus einer in ausländischer Währung angeschafften und veräußerten Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft sind sowohl die Anschaffungskosten als auch der Veräußerungspreis zum Zeitpunkt des jeweiligen Entstehens in Euro umzurechnen und nicht lediglich der Saldo des in ausländischer Währung errechneten Veräußerungsgewinns bzw. Verlustes zum Zeitpunkt der Veräußerung. Denn nach den einschlägigen Vorschriften im Einkommensteuergesetz ist die Wertdifferenz eines Wirtschaftsguts zwischen zwei Stichtagen zu besteuern. Alle wertbildenden Faktoren des jeweiligen Wirtschaftsguts sind deshalb zum Zeitpunkt der Anschaffung bzw. Veräußerung zu berücksichtigen.
Die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen, die Schenkungssteuer bei verdeckten Gewinnausschüttungen sowie die Anerkennung von Verlusten aus privaten Veräußerungsgeschäften, das waren die Themen der 103. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de/steuern-und-recht.